ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze. Und auch hier in der Region schauten heute viele nach Davos, wo US-Präsident Trump eine lange Rede hielt. Gerade Wirtschaftsvertreter hörten genau hin. Kommen da etwa neue Strafzölle zur Sprache? Und auch die Wirtschaft in Berlin und Brandenburg, die ist ziemlich nervös deswegen. Unser Reporter Felix Leitmeier hat einen Unternehmerbesuch, der weltweit Geschäfte macht und den hohe Zölle einen Zollstreit deshalb besonders treffen könnten.
Wolfram Langer zeigt einen seiner Verkaufsschlager im Labor seiner Firma im Berliner Norden. Kryolan heißt sie und zählt zu den Weltmarktführern für professionelle Theaterschminke. Durch die Zölle, die es seit Trumps Amtsantritt gibt, musste Kryolan die Preise in den USA bereits im Schnitt um 15% erhöhen. Und das, wo doch gerade in Hollywood besonders viel Theaterschminke gebraucht wird, die USA ein wichtiger Absatzmarkt sind. So sei das Fixierspray, das Langer in der Hand hält, schon jetzt durch Zölle teurer zu produzieren. Denn
auf Aluminium gibt es extra hohe Strafzölle. Und Amerika hat unüblicherweise inzwischen getrennt. Einmal zahlen wir den Zoll auf das Fertigprodukt und zusätzlich zahlen wir noch den Strafzoll auf Aluminium. Ich muss jetzt für jede Dose den Aluminiumwert angeben, der vorhanden ist und das Gewicht. Und das wird separat nochmal zusätzlich versteuert.
Ein neuer Zollstreit, fürchte Langer, werde den Produktionspreis weiter steigen lassen. Statt rund 34 Euro würde das Spray dann etwa 35,50 Euro kosten, schätzt Langer. 1,50 Euro mehr klingt nach wenig, aber
Sie müssen bedenken, wenn wir es dann wieder exportieren in andere Länder, dann kommen da wieder Zölle drauf. Und da steigt es auch wieder mit. In Amerika wird der Preis definitiv dann gleich um 3, 4 Dollar steigen. Irgendwann ist auch mal erreicht, wo der Konsument sagt, na, das wird mir jetzt langsam zu viel.
Und das könnte dann bedeuten, die Verkaufszahlen gehen runter, die Erlöse sinken. Besonders schlimm für die Unternehmen ist, dass sie ihr US-Geschäft gerade schlecht planen können, sagt Carsten Brönstrup, Sprecher der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg.
Es bleibt eine Unsicherheit bestehen, weil man eben nicht weiß, was morgen kommt, was übermorgen kommt aus dem Weißen Haus. Wir Europäer sind an stabilen Handelsbeziehungen eben interessiert und auch die Berliner und Brandenburger Wirtschaft braucht das ganz dringend angesichts der momentanen schwierigen Lage. Auf der anderen Seite scheint man eben das anders zu sehen und da muss man sich ein Stück darauf einstellen, dass es jetzt eben sehr volatil bleibt.
Helfen könne es, wenn sich Unternehmen breit aufstellen, etwa indem sie ihre Geschäftsbeziehungen nach Afrika und Asien ausbauen. Das ist auch, was Unternehmer Wolfram Langer optimistisch stimmt. Seine Firma Kryolan liefert in rund 80 Länder, unter anderem nach Indien, Südafrika und Brasilien. Und doch, dass er jahrelang weltweit frei wirtschaften konnte und nun vieles komplizierter wird, macht ihn nachdenklich.
Jahrzehntelang hat man das positiv aufbauen können und nun wird es mit einmal negativ beeinflusst durch Handelsbeschränkungen, durch alle möglichen Vorschriften, die dann eingeführt werden, die teilweise nicht unbedingt sachlich begründet sind, die einfach teilweise ideologisch begründet sind. Und das ist eine bedauerliche Entwicklung.
Das sagt ein frustrierter Unternehmer in Berlin-Wedding. Mit ihm sprach Felix Leitmeier. Wohnen ist teuer in Berlin und die Mieten steigen immer weiter, oft auch über alle gesetzlichen Grenzen hinweg. Viele Menschen schaffen es nur mit Mühe und Not, jeden Monat die Miete aufzubringen, neben den anderen Kosten. Die Berliner Linke setzt deshalb im Wahlkampf für die Abgeordnetenhauswahl im Herbst ganz aufs Mietenthema und hat jetzt eine Kampagne dazu gestartet. Landespolitikreporter Thorsten Gabriel war bei der Vorstellung dabei.
Dichtes Gedränge in einer 40 Quadratmeter Wohnung unweit des Alexanderplatzes.
Herzlich willkommen in dieser muggeligen, möblierten Mietwohnung.
Begrüßt Linken-Landesvorsitzende Kerstin Wolter die versammelten Medienvertreter. Sie hat zur Pressekonferenz geladen, an einen Tatort könnte man sagen. Denn die kleine möblierte Wohnung ist eine von Tausenden, die auf Internetportalen für Wohnen auf Zeit angeboten wird. Zu saftigen Preisen monatlich.
Die Wohnung hier kostet tatsächlich über 1500 Euro. Damit ist sie ungefähr im Vergleich zum ortsüblichen Mietspiegel viermal so teuer wie eine Wohnung, die nicht möbliert vermietet werden würde.
Wohnungsangebote wie dieses verschärfen seit Jahren die Situation auf dem angespannten Berliner Wohnungsmarkt. Mehr als 1 Million Haushalte gäben mehr als 30% ihres Einkommens für die Miete aus, zitiert Wolter Statistiken. Linken. Der Kampf gegen überhöhte Mieten ist deshalb für die Linke auch im Abgeordnetenhauswahlkampf in diesem Jahr das Top-Thema, kündigt die Parteichefin an.
Wir werden in einer neuen Größenordnung an die Haustüren gehen. Wir werden überall in Berlin Mieterversammlungen organisieren, zusammen mit den Menschen ihre Betriebskostenabrechnung prüfen und anwaltliche Beratung anbieten, wenn auch nur der Verdacht auf Mietwucher vorliegt.
Neben Wolter steht Elif Eralp in der kleinen Wohnküche, die Spitzenkandidatin der Linken. Diejenige also, die das Thema prominent vertreten soll.
Ich trete an, regierende Bürgermeisterin zu werden, um unsere Berlin endlich bezahlbar zu machen.
Sollte die Linke die Wahl gewinnen, werde es einen einjährigen Mietendeckel für die 400.000 landeseigenen Wohnungen geben, werde Mietwucher konsequent verfolgt und der Volksentscheid Deutsche Wohnen und Co. enteignen sofort umgesetzt, kündigt Eralp an. Was allerdings verwundert, in einem kämpferischen Social-Media-Clip zum Kampagnenstart der Linken taucht ausgerechnet die Spitzenkandidatin nicht auf. Stattdessen wird Landeschefin Kerstin Wolter als Kämpferin gegen hohe Mieten inszeniert. Eralps Begründung auf Nachfrage?
Ja, jeder Mensch ist mal krank, leider. Ich war einfach erkältet und konnte an dem Tag nicht.
Was angesichts der Wichtigkeit des Themas umso mehr verwundert. Fest steht allerdings, schon zweimal hat die Linke erfolgreich Wahlkämpfe mit dem Mietenthema bestritten. Bei der Europa- und der Bundestagswahl wurde sie damit stärkste Kraft. Aber auch die anderen Parteien haben das Thema längst als wahlentscheidend identifiziert. In Umfragen zur Abgeordnetenhauswahl im September liegt die Linke zurzeit auf Platz 2 hinter der CDU.
Die Linke will also im Wahlkampf die hohen Mieten in Berlin ins Zentrum rücken, Landespolitikreporter Thorsten Gabriel informierte. Wahlkampf ganz vielleicht auch in Brandenburg? Naja, warten wir mal ab, ob nach dem Bruch der Koalition aus SPD und BSW die Verhandlungen zwischen SPD und CDU erfolgreich sein werden. Da tauchen jetzt nämlich neue, gewaltige Probleme auf, eine erhebliche Finanzlücke nämlich. Der noch und vielleicht auch künftige Brandenburger Finanzminister Krumbach hat nämlich mal die prognostizierten Ausgaben und Einnahmen für 2027 und 2028 gegengerechnet. Ergebnis: Es fehlen dann pro Jahr voraussichtlich rund 3 Milliarden Euro im Haushalt. Und nur ein Teil lässt sich davon mit Krediten ausgleichen. Landespolitikreporterin Amelie Ernst hat Reaktionen eingeholt.
Der Landesrechnungshof fordert die jetzige und die künftige Landesregierung auf, den Haushalt zu konsolidieren und sich nicht ans Schuldenmachen zu gewöhnen. Denn im aktuellen Doppelhaushalt 2025-26 hat die Landesregierung, inklusive Finanzminister Krumbach, genau das getan. Rücklage aufgebraucht, neue Schulden aufgenommen. Ludwig Schetz, der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, gibt sich trotzdem gelassen.
Sicherlich wird es auch die ein oder andere unbequeme Diskussion geben. Das bleibt ja gar nicht aus bei so einer Situation. Und das ist klar, die Häuser sind jetzt auch erstmal aufgefordert, entsprechende Vorschläge zu machen. Das wird man dann im Einzelnen alles bewerten, auswerten. Bin da aber sehr zuversichtlich, dass wir da auch zueinander kommen.
Klar ist jedenfalls, in den kommenden Haushalten muss einiges gestrichen werden. Neue Kredite werden die Lücken nur in Teilen schließen können. AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt hat auch schon Ideen.
Wir müssen endlich mal die Konsequenz daraus ziehen, dass der Staat mehr Geld ausgibt, als er einnimmt. Er nimmt genug ein. Er muss seine Ausgabenpolitik korrigieren. Und da kann ich auch sagen, wo es anfangen muss. Die Verwaltung muss radikal überprüft werden. Ausgaben für Nichtregierungsorganisationen total auf dem Prüfstand. Die müssen radikal gekürzt werden. Wir müssen die Subventionen für die gescheiterte Energiewende kürzen. Wir müssen die Kosten für die Migration entscheidend ändern.
Die AfD denkt an die Ausgaben. Einstellungsstopp im öffentlichen Dienst, kein oder deutlich weniger Geld für NGOs, Soziales und Integration. Die Linke wiederum setzt bei den Einnahmen an und fordert erneut eine Vermögenssteuer. Rund 4 Milliarden Euro könnte die Brandenburg pro Jahr bescheren, rechnet Linken-Landeschefin Katharina Slanina vor. Damit wären die Lücken geschlossen. Doch über eine Vermögenssteuer entscheidet der Bund und die Linke sitzt nicht im Landtag. Die Finanzlücken in Brandenburg muss die hiesige Landesregierung schließen. Am besten schon mit dem nächsten Koalitionsvertrag.
Tja, und ob ein Vertrag zwischen SPD und CDU wirklich gelingt, das ist jetzt die spannende Frage in Potsdam. Von dort berichtete Amelie Ernst. Der Schock bei Geflügelzüchtern sitzt noch tief. Wegen der Vogelgrippe mussten allein in Brandenburg im Herbst rund 200.000 Tiere getötet werden. Und jetzt ist es wieder passiert. Es gibt einen neuen Vogelgrippefall in Märkisch-Oderland. In der Nähe von Seelow in Gorgast müssen nun 18.000 Puten getötet werden. RB24-Reporterin Martina Rulke hat nachgefragt.
Wildgänse fliegen in Scharen über die beiden großen Stallgebäude am Rand von Gorgast. Hier sind Anfang der Woche die ersten Puten in der Mastanlage an Geflügelpest erkrankt. Es ist wieder H5N1, das weiß der Landkreis seit dem Morgen. Und es war zu erwarten, sagt Vizelandrat Friedemann Hanke.
Die ersten Fälle gab es am Montag, vorgestern. Wir haben dann Proben genommen. Heute die letztliche Bestätigung, aber es war absehbar, dass es genauso kommt.
Auf dem Gelände der Putenmastanlage sind mittlerweile große weiße Tanklaster eingetroffen, die Gas mitbringen. Eine Mischung aus Stickstoff, Argon und Kohlendioxid. Das soll die 18.000 Puten töten. Dann werden die Kadaver abtransportiert. Wahrscheinlich haben Wildgänse oder Kraniche das Virus mitgebracht.
Wir gehen von aus, dass Wildvögel ist, weil es das Oderbruch an der Stelle ein Wildvogeldurchzugsgebiet ist und auch aktuell Wildvögel da sind. Deshalb gehen wir von aus, dass das auch der Eintragsweg ist.
Bereits im letzten Herbst gab es brandenburgweit rund 200.000 Geflügelmasttiere, die getötet werden mussten. Auch da war es vor allem Märkisch-Oderland, wo besonders viele Fälle auftraten, sagt der Vizelandrat.
Ich glaube, es ist tatsächlich diese Mischung aus Wildvögel, Durchzugsgebiet und halt Dichte auch der Stallanlagen.
Und dass das Virus gerade bei der Kälte wieder auftaucht, ist kein Zufall. H5N1 ist gerade bei Kälte aktiv. Nun müssen im Umkreis von Gorgast neue Verfügungen her, um die anderen Betriebe zu schützen, sagt Friedemann Hanke aus Märkisch-Oderland.
Das wird heute in der Allgemeinverfügung noch erlassen werden, die ab morgen gilt. Und wir haben das Übliche, was jetzt bei Vogelgrippe immer greift, dass wir eine Schutzzone von 3 Kilometern haben um den Ausbruchsbetrieb. Dort werden alle Betriebe beprobt, alle Haltungen von unseren Veterinären. Und dann 10 Kilometer Überwachungszone.
Dort werden dann alle Großbetriebe beprobt und auch bei den privaten Haltern nimmt der Kreisveterinär Proben von Hühnern, Gänsen und Enten.
Ein neuer Vogelgrippefund, diesmal bei Selo in Märkisch-Oderland, Martina Rohlke berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Von Susanne Heim und Silja Sodke. Fern der Heimat zu sterben, das ist für viele schwer. Der interkulturelle Hospizdienst Dong Ban Jia in Berlin-Mitte vom Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg begleitet schwerstkranke Menschen aus der ganzen Welt, die bei uns in der Region leben, und schenkt ihnen in ihrer letzten Lebensphase ein Stück Heimat. Timi Han Wu ist für diesen besonderen Hospizdienst im Einsatz.
Wir können Muttersprache sprechen, wir können verstehen Kultur, ja, wir können verstehen.
Frau Wu weiß, wenn sich das Leben dem Ende zuneigt, kommen Erinnerungen an die Herkunft zurück und eine Sehnsucht nach vertrauten Klängen, Gerüchen und vor allem nach der Muttersprache. Einmal in der Woche besucht sie Thi Nguyen, die schwer an Krebs erkrankt ist. Sie ist, wie Frau Wu, Vietnamesin. Das verbindet die beiden Frauen in dieser schweren Zeit auf besondere Weise.
Ich habe wieder Freude am Leben gefunden, durch die Unterstützung von Dong Ban Jia. Ich bin so froh darüber, dass ich mich nicht mehr so allein fühle.
Seit Monaten muss Frau Nguyen immer wieder für längere Zeit ins Krankenhaus. Weil sie kaum Deutsch spricht, ist sie dort auf sich allein gestellt. Außer mit Mann und Sohn kann sie mit niemandem reden, doch beide arbeiten viel und haben wenig Zeit. Die Einsamkeit machte Thi Nguyen depressiv. Seit sie Besuch von Frau Wu bekommt, geht es ihr psychisch besser. Frau Wu unterstützt schwerkranke Menschen und ihre Familien, weil sie selbst weiß, wie es sich anfühlt, einen geliebten Menschen zu verlieren. Vor 3 Jahren starb ihr Kind. Sie will anderen in ihrer Trauer helfen, ihnen Kraft geben.
Ich habe auch ein kleines Kind. Er ist schwer krank, schon verstorben. Ja. Und nachher, wenn er verstorben, ich kann versuchen, suchen, wie ich so Frieden oder Ruhe oder kann selber heilen.
Der Name des Hospizdienstes Dong Ban Jia bedeutet auf Koreanisch Menschen begleiten. Der deutschlandweit einzige Dienst tut das mit 190 Ehrenamtlichen aus 50 Nationen. Leiter Dharma Busal weiß, am Lebensende wünschen sich die Menschen jemanden, der sie versteht.
Wer die Kultur und die Sprache beherrscht, der kann die Menschen besser unterstützen. Und natürlich spielt auch etwas Religion, denke ich, wenn jemand religiös ist. Aber Hauptsache Kultur, Religion und Heimat essen.
Er kennt die Situation aus eigener Erfahrung. Der gebürtige Nepalese hat für die Vereinten Nationen im Irak gearbeitet. Bei einem Anschlag geriet er mit seinem Team in ein Minenfeld. Er überlebte als Einziger.
Ich war 2 Wochen Koma gewesen, die anderen Kollegen sind gestorben. Da habe ich gemerkt, wie schwer ist ein Mensch, der in anderen Kulturkreis schwer krank ist.
Auch die Angehörigen werden von dem Berliner interkulturellen Hospizdienst entlastet. Für den Ehemann der schwer an Krebs erkrankten Frau Nguyen ist es beruhigend zu wissen, dass Frau Wu regelmäßig kommt und Zeit für seine Frau hat und dass die Verständigung kein Hindernis ist.
Ja, das hat wirklich ihr viel geholfen. Jemand mit ihr nicht nur über die Krankheit, die sie hat, sondern über andere Sachen, die sie manchmal nicht mit mir reden kann.
Den Menschen am Ende ihres Lebens ein Stück Heimat zu geben, dafür steht der Hospizdienst Dong Banja. Und so ist es möglich, dass zum Beispiel in den letzten Stunden jemand da ist, der sich mit dem Sterbenden an die Sprache oder die Lieder seiner Kindheit erinnert.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. 2 Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen Sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.